Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
So, los geht's.
Los geht's. Ja, los. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir drei aus dem Büchereck. Janina.
Hallo.
Nico.
Hallo.
Und ich, Carola. Und wir haben euch wieder ein paar Lesetipps mitgebracht, die man vielleicht auch im Sommer lesen kann.
Bestimmt.
Aber unbedingt mal lesen sollte. Und die sich so einen Bogen spannen oder deren Geschichten einen Bogen spannen von witzig, würde ich sagen, ne Janina?
Ja.
Bis knallhart spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich das so sehe, was wir hier so haben auf unserem kleinen Stapel, dann geht es, glaube ich, auch einmal kreuz und quer durch die Welt.
Ja.
Und
du willst
weil ich gerade am Quatschen bin,
quatsch einfach weiter.
Fange ich einfach mal an. Ich habe euch das gerade erschienene Buch von Paul Lynch mitgebracht, das Lied des Propheten. Paul Lynch hat 2023 den Booker-Preis dafür bekommen und wie ich finde, zu Recht. Mir macht es total, hat es total viel Spaß, kann man bei dem Thema eigentlich kaum sagen, aber ich war sehr begeistert oder bin auch noch sehr begeistert. Auch wenn das, muss ich gleich vorweg sagen, eine knallharte Geschichte ist. Es spielt in Irland und Irland hat eine totalitäre Regierung, ein totalitäres Regime ist an der Macht. Es ist eine Notverordnung erlassen worden. Die verfassungsmäßigen Rechte der Menschen sind außer Kraft gesetzt. Es ändert sich quasi täglich irgendwas in den Gesetzen und in den Bestimmungen. Und eine Geheimpolizei überwacht alle und jeden. Und ja, das Land und seine Menschen sind regelrecht in einen Ausnahmezustand geraten. So könnte man es vielleicht beschreiben. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass man von der ersten Seite an, vom ersten Satz an eigentlich diese Angst und diese Bedrohung regelrecht merkt in den Sätzen, dass Paul Lynch es schafft, diese veränderte Situation, die für die Menschen da in dem Land, es spielt in Irland, in einem kleinen Vorort von Dublin, dass er das richtig spürbar macht und das an der Geschichte einer Familie beschreibt, wie es der geht, als das alles über sie hereinbricht. Da ist Eilish zum Beispiel die Hauptfigur in der Geschichte. Sie ist Akademikerin, sie ist Mikrobiologin, sie arbeitet in einem Institut, sie ist Ehefrau, sie ist Mutter von 4 Kindern. Und Larry, ihr Ehemann, ist stellvertretender Gewerkschaftsfunktionär, einer der Lehrergewerkschaft. Und damit fängt es auch gleich an. Eines Nachts klopfen 2 Männer an ihre Tür, sehr heftig. Und das sind 2 Männer von der Geheimpolizei, die wollen ihren Mann sprechen. Der ist aber noch nicht zu Hause und sie sagen nur sehr eindringlich, dass er sich unbedingt bei ihnen melden muss. Das macht er dann auch, nachdem Eilish ihn wirklich, man kann schon fast sagen, drängt, sich ganz schnell bei denen zu melden, damit die Sache aus der Welt geschafft ist. Larry macht das, er wird auf die Wache bestellt und es stellt sich heraus, es ist so eine Art Verhör, denn ihm wird unterstellt, staatsfeindliche Äußerungen gemacht zu haben und für Unruhe und die Menschen zur Unruhe anzustiften. Aber an diesem Abend kann er noch mal nach Hause. Er wird dann etwas später verhaftet, als er an einer Großdemonstration teilnimmt. Er wird verhaftet und verschleppt, kann man sagen. Und keiner weiß eigentlich mehr, wo sie ist. Kein Anwalt kann zu ihm, irgendwie kann niemand rauskriegen, was mit den Menschen passiert ist. Und das ist nicht der Einzige, es werden viele Menschen verhaftet. Und auch im Freundeskreis und im Arbeitskollegenkreis von Eilish greift das regelrecht um sich. Plötzlich verschwinden Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen und diese Situation, das ist bei Eilish habe ich so richtig gemerkt, was das so mit ihr macht. Sie will ihre Kinder beschützen, sie hat 4 Kinder, der Älteste ist um die 17, dann noch zwei Halbwüchsige und ein Baby. Und sie will also unbedingt verhindern, dass ihre Kinder mitkriegen, was eigentlich los ist. Aber das kann man natürlich nicht verhindern, denn die Kinder sind auch nicht dumm. Die kriegen genau mit, was da passiert in diesem Land. Zumal sich die Situation eigentlich immer mehr verschlimmert sozusagen. Mhm. Ihr ältester Sohn Mark, den sie gerne in Sicherheit bringen würde, ins Ausland, damit er nicht verhaftet wird oder zur Armee eingezogen wird, den versteckt sie bei einer Freundin, aber der schließt sich dann den Rebellen an, hat keinen Kontakt lange zu seiner Mutter, weil sie, weil alles abgehört wird und alles überwacht wird. Und Freunde im Arbeitskreis verschwinden, plötzlich sind Arbeitskollegen nicht mehr da, mhm, und dann verliert Eilish halt selbst auch noch ihre Arbeit. Meine Kollegin Janina, die liest es gerade auf Englisch. Und ich bin mal gespannt, was sie am Ende sagt. Mhm. Denn das nochmal im Original zu lesen, ist bestimmt nochmal was anderes. Auf jeden Fall, was mich unglaublich begeistert hat, ist eigentlich, wie Paul Lynch es schafft, diese Bedrohung und diese Angst so, also für mich zumindest hat es so Formen angenommen, dass ich das richtig gespürt habe, auch wie sehr Eilish zerrissen war in dem Wunsch oder in dem, was sie sieht, was da los ist in dem Staat, was diese Notstandsverordnung macht, Lebensmittelknappheit, Ausgangssperre, Straßenschlachten finden statt. Also für die Menschen eigentlich eine ganz lebensbedrohliche Situation. Dann hat sie einen dementkranken Vater, um den sie sich Sorgen macht. Den Wunsch, ihre Kinder zu beschützen, was man nicht, glaube ich, nicht kann in diesem Ausmaß. Und diese Angst um ihren Mann, ob sie den jemals wieder lebend wieder sieht und erfährt, wo er ist und was überhaupt mit ihm passiert ist. Und dann diese Gewissheit, dass willkürlich Menschen verhaftet werden und verschleppt werden. Und jetzt darf ich nicht mehr spoilern, also nicht nur für Janina nicht mehr spoilern.
Ich bin ja erst auf der Hälfte.
Denn diese Zerrissenheit von Eilish, die ich beim Lesen empfunden habe, weil ich vielleicht auch selbst Mutter bin, und diese Situation, die Paul Lynch beschreibt, nämlich wie schnell eine Demokratie zerfallen kann und wie alles zunichte gemacht wird und Menschen einer großen Bedrohung ihres Lebens auch ausgesetzt sind und ihrer Freiheit natürlich, das fand ich unglaublich beeindruckend geschildert. Es muss aber noch mehr für Eilish passieren, damit sie weiß, wie sie zu handeln hat. Vielleicht ist das vorsichtig genug ausgedrückt. Auf jeden Fall, trotz dass dieses Buch so eine Situation beschreibt, wie wir sie im Moment ja auf der Welt überall haben, fand ich es sehr beeindruckend gemacht, wie Paul Lynch das beschrieben hat, anhand dieser Familie, die dann zu einer Entscheidung kommen muss und was Menschen dann treibt, so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das war's. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang erwähnt habe, es wurde von Eike Schönfeld übersetzt und ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Und es ist ein Buch, das ich euch sehr ans Herz legen möchte, gerade weil wir auf der Welt im Moment diese Situation haben, wie wir sie haben. Demokratien werden zerstört, Diktaturen entstehen und das ist eine Bedrohung für alles. Das zu lesen anhand dieser Geschichte der Familie ist schon ganz besonders. Also, das Lied des Propheten, schnappt es euch mal, guckt es euch an, lest mal rein. Es ist eine sehr besondere Sprache, würde ich sagen.
Ja.
Das ist Janina auch aufgefallen, auch ja, im Englischen, auch in der Übersetzung. Ja. Ich finde es aber richtig gut gemacht. Also ich musste mich auch erst ein bisschen an diesen Rhythmus gewöhnen. Aber trotzdem hat diese Geschichte für mich einen unglaublichen Sog ausgeübt. Mhm. Und das war jetzt Irland dramatisch.
Irland dramatisch.
Und jetzt kommt Janina mit
Irland unterhaltsam.
Unterhaltsamer.
Unterhaltsamer. Genau, weil ich habe nämlich ein eigentlich ganz untypisches Buch für mich mitgebracht, nämlich eins, was man so wunderbar weglesen kann, was nicht traurig ist oder irgendwie dramatisch, sondern einfach so einen richtigen Schmöker. Und zwar habe ich euch mitgebracht Die Sache mit Rachel von Caroline O'Donoghue. Ich hoffe, man spricht den Nachnamen so aus. Ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und wurde übersetzt aus dem Englischen von Christian Lux. Und es spielt in Irland, in Cork. Und es spielt 2010 ungefähr so um den Dreh rum. Also es ist gerade Weltwirtschaftskrise, es geht irgendwie gerade den Leuten ja nicht besonders gut, es fallen ganz viele Jobs weg, es ist kein Geld da. Und mitten in dieser Zeit ist Rachel Studentin. Sie ist Literaturstudentin und sie hat sich zu Anfang des Buches, sie hat sich so ein bisschen in ihren Englischprofessor verguckt.
Ach, guck.
Und sie sagt, was ich so schön finde, das merkt man direkt dann auch an der ersten Sache, sie weiß auch, dass das ein Klischee ist. Die Studentin und der Professor und das ist eine unmögliche Liebe, sie weiß das eigentlich auch. Deshalb will sie da eigentlich auch, sie weiß, daraus wird wahrscheinlich nichts werden. Und dann trifft sie aber in der Buchhandlung, in der sie arbeitet, auf James. Und James ist, wie beschreibt man James? James ist so eine richtige Wucht, kann man eigentlich nur sagen. James ist schwul, James ist laut, James kritisiert alles und jeden und meistens hat er leider auch recht damit. Er macht sich auch gerne über die Leute lustig und für die beiden ist es Freundschaft auf den ersten Blick, kann man eigentlich nur sagen. Also er nimmt sie so unter seine Fittiche und als er Wind davon bekommt, dass sie in ihren Englischprofessor verknallt ist, sagt er, Rachel, da machen wir jetzt was. Und sie entwickeln einen absolut brillanten Plan, weil sie in dieser Buchhandlung arbeiten und der Professor für englische Literatur natürlich auch selber Autor ist. Sagen sie, okay, wir veranstalten irgendwie eine Lesung, wir deichseln das ein und dann kannst du ihn verführen. So, das ist so der Plan der beiden. Sie merken auch relativ schnell, dass das eigentlich gar keine so schlaue Idee war, weil das Buch sich jetzt gar nicht mal so gut verkauft. Da wird dann auch ein bisschen an der Kasse rumgetrickst, eventuell, dass mehr Kunden das Buch bestellt hätten, als eigentlich gewesen und so weiter und so fort. Und es kommt dann aber ganz anders an diesem Abend. Wie genau anders, das will ich eigentlich gar nicht genau verraten. Es gibt auf jeden Fall eine große Überraschung und ja, dann haben wir so dieses Dreiergespann oder eher Dreieck aus Rachel, James und dem Professor und wie die Beziehung sich zwischen den dreien so langsam entwickelt und verändert, auf was für Probleme die stoßen, das ist so ein bisschen der Kern des Buches. Und wie genau das natürlich passiert, will ich nicht verraten. Ich will eigentlich nur erzählen, es ist total lustig auf der einen Seite, es ist satirisch, es nimmt sich auch selber nicht immer so ganz ernst, würde ich sagen, was ich sehr sympathisch fand. Also diese, allein schon, also dass sie halt in ihren Professor verschossen ist und dass sie den schwulen besten Freund hat, der so laut ist und so, dass sie sagt direkt auch, natürlich ist das irgendwo ein Klischee, aber sie schafft es dann auch immer wieder mit diesem Klischee auch zu brechen. Und zu zeigen, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen stereotypisch, aber es steckt eben auch noch so viel mehr dahinter. Und das finde ich so sympathisch, weil besonders James und Rachel haben so eine ganz tolle Tiefe. Die sind beide sehr komplexe und auch schwierige Menschen, wie ich manchmal finde. Also sie sind auch beide in so einer Lebensphase mit, wie alt sind sie, Anfang 20 ungefähr, wo man halt viel nach sich selbst sucht. Und man sucht so nach, auf der einen Seite sucht man nach den richtigen Freunden im Leben und ist aber eigentlich auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um überhaupt so viel in Freundschaften zu investieren können, wie man eigentlich vielleicht müsste. Und man ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf sich selber und die eigene Entwicklung bezogen, als darauf, seine Freunde zu unterstützen. Fand ich total spannend, weil ich bin ja jetzt, wie alt bin ich, 27? 27, glaube ich. Ich werde 28 dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich habe mich da schon so ein bisschen wiedererkannt in dieser Lebensphase, weil es einfach so ein ganz spezielles Lebensgefühl oder so ein spezieller Lebensabschnitt ist, wo man irgendwie so das Gefühl hat, es ist alles möglich auf der einen Seite und wo man eben ganz viel auf der Suche ist nach, wer möchte ich sein und wie möchte ich das sein, was für Freunde, wo es hingehen soll. So, das ist so die große Frage. Und Caroline O'Donoghue, die macht es mit so einem ganz tollen Ton und einer ganz tollen Sprache. Es ist super locker und modern geschrieben auf jeden Fall. Es ist manchmal ein bisschen vulgär. Ich fand es manchmal ein bisschen doll, aber ich finde, also bei anderen ist das vielleicht anders, aber manchmal habe ich so gedacht, so ja, okay, das muss ich jetzt nicht im Detail erfahren. Aber ansonsten finde ich das wirklich ein sehr, sehr charmantes Buch, gerade weil das Ganze ja auch vor dem Panorama der Weltwirtschaftskrise spielt und das nochmal so eine weitere Tiefe mit in das Ganze reinbringt, dass ich wirklich nur sagen kann, es ist wirklich ein toller Schmöker über besonders diese Freundschaftsgeschichte zwischen James und Rachel. Und ich muss sagen, ich bin einfach ein großer Fan von Freundschaftsgeschichten. Ich fand schon von Gabriele Zevin Morgen, Morgen und wieder Morgen so toll.
Stimmt.
Weil ich bin kein großer Liebesromanleser, aber ich bin ein großer Freundschaftsromanleser, muss ich einfach sagen.
Cool.
Ja.
Klingt
also
aber
wirklich
super
unterhaltsam. Die Sache mit Rachel von Caroline O'Donoghue fand ich super.
Und sowas zum Weglesen braucht man ja auch mal.
Genau. Und ich finde, es passt auch super in den Sommer. Kann man wunderbar lesen.
Meins auch.
Ja, total.
Alles klar. Nico, jetzt kommst du. Ja, jetzt, genau. Du hast bestimmt
jetzt kommen wir von Irland ganz woanders hin.
Ja, Sommer und Weglesen ist schon mal gute Stichworte. Denn, Lea, beim letzten Podcast waren wir so ein bisschen vom Thema her sehr ernst. Und
heute dem, gar nicht.
Genau, ich wollte halt irgendwas finden, was so genau das Gegenteil davon ist. Und habe dann auch was gefunden. Und zwar, jetzt kommen wir von Irland nach Hawaii. Und zwar das neue Buch von Michael Crichton, der ja eigentlich schon 2008 gestorben ist. Aber er bringt trotzdem noch Bücher raus. Denn seine Witwe hat eben so ein, also Michael Crichton ist ja auch, ich glaube, sein bekanntestes ist auch Jurassic Park, aber er hat auch ganz viele Fernsehserien und Bücher und Filme eben gemacht. Und jetzt hat seine Witwe eben dieses Buch noch bei ihm gefunden, also bei seinem Nachlass, und hat dann James Patterson beauftragt, das fertig zu schreiben, also das wirklich dann als Buch hinzukriegen. Und ja, das hat er wirklich, also ich habe noch gar nicht gesagt, was das eigentlich heißt. der Titel ist Eruption und es geht nämlich um einen Vulkan auf Hawaii, und zwar den Mauna Loa, genau, der größte aktive Vulkan der Erde. Und genau, ist auch im Goldmann Verlag erschienen und wurde von Thomas Bauer übersetzt. Mhm. Und ja, es beginnt gleich mit einem Rückblick, und zwar 2016. Da ist eine junge Biologin, die macht so eine Führung in Hawaii und für Kinder. Und die sind eigentlich nicht so interessiert daran, was sie da über Pflanzen erzählt. Aber die entdecken dann auf einmal, einer von denen, dass da ganz viele schwarze, also Bäume, die wirklich verkohlt, also ganz schwarz sind. Und fragt dann, ist das denn jetzt normal oder so? Und sie versucht, die Kinder so ein bisschen zu beruhigen und auch immer so Witze anzubringen, aber in der Situation merkt sie eben, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung, weil da ganz viel davon sind. Und dann bricht sie im Grunde diese Tour ab und sagt dann Bescheid, also den Behörden. Und dann kommt auch kurz danach das Militär auf diese Bäume zu. Und dann ist im Grunde Schluss. Also dann... anstatt, dass das irgendwie jetzt bekannt wird oder dass da irgendwie was an die Presse gelangt oder so, ist gar nichts. Es irgendwie wird verschleiert. Hm. Also weiß man schon mal ganz am Anfang, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Und dann machen wir einen Sprung nach 2025, genau, also das ist für die dann die Gegenwart. Und zwar zu dem Team von John McGregor, der auch Mac genannt wird. Das ist im Grunde der Actionheld dieses Romans. Also es ist auch im Grunde so ein Actionfilm als in Buchformat. Also ja, ist wirklich,
ich wollte gerade sagen, es klingt klassisch wie so der Beginn von 2012 oder von Jurassic Park.
Genau, also so
werden Sachen verschleiert.
Genau, das ist also dieses auch Wissenschaftliche von Michael Crichton, was da eben da mit reinkommt. Und ja, John McGregor ist halt so ein... den möchte man im Grunde auch in seinem Team haben, wenn irgendwas, eine Katastrophe passiert. Er ist halt so sehr sympathisch, auch ein kluger Wissenschaftler, aber er ist auch Surfer, und in seiner Freizeit bringt er dann den Kindern und Jugendlichen das Surfen bei.
Das ist ein cooler
und
Dude.
Hält sie im Grunde vom Leben in der Kriminalität ab, so ungefähr. Und er ist auch so ein richtiger Draufgänger, aber nicht im Sinne von unsinnige Draufgängertum, sondern wirklich, wenn er Leben retten muss, dann riskiert er auch sein eigenes Leben.
Also natürlich.
Den will man halt auch in seinem Team haben. Und in dem Team ist auch noch die Vulkanologin Jenny Kimura und eben noch ein paar andere. Und deren Aufgabe ist es eben, die Vulkane da zu beobachten. Mhm. Und jetzt 2025 steht ein großer Vulkanausbruch eben bevor. Und er ist jetzt auf dieser Pressekonferenz und versucht so ein bisschen die... Presse so ein bisschen zu beruhigen, also nicht so die Panik zu verbreiten, wohl noch nicht so ganz klar ist, wie groß das denn eigentlich wird, also dieser Ausbruch. Und man lernt auch immer so ein bisschen was über wirklich diese Wissenschaft dahinter, und auch dann geht es nämlich auch um die Frage, denn in der Nähe ist nämlich auch die Stadt Hilo, und wie dann beispielsweise, wenn die Lavaströme da sind, wie kann man die dann umleiten oder sowas, und da gibt es eben auch Versuche schon auch in der Vergangenheit, dass alle unterschiedliche Möglichkeiten versucht haben, die Menschen das irgendwie hinzukriegen, aber das hat nie so richtig geklappt, weil das eben so eine Naturgewalt ist, das kann man nicht so richtig einfach kontrollieren. Mhm. Und genau, dann beginnt eben so ein Kampf gegen die Zeit. Er behauptet auch, das dauert noch so 2-3 Wochen oder so, aber im Grunde ist es noch schneller, das wissen die eigentlich auch.
Wie das immer so
und,
ist.
Und,
nur noch 3 Tage.
Genau, so steht dann auch dann, und, steht dann irgendwo, wie viele Tage es noch sind. Und und genau, nach der Pressekonferenz geht es gleich actionreich weiter, denn jemand von der Presse hat sich einen Hubschrauber gechartert und will dann da natürlich den Vulkan filmen, und dann stürzt er Hubschrauber auch gleich ab. Dann muss der McGregor ihn natürlich da retten.
Also ich sehe den Film eigentlich schon vor mir, wie du das genau, so erzählst. Das ist eigentlich wie ein Drehbuch.
Und da kommt eben wirklich so eins nach dem anderen, so Action nach dem Action. Und das, genau, der Vulkanausbruch ist eben noch nicht genug, oder dass ein Hubschrauber abstürzt, sondern da ist eben noch dieses Militärgeheimnis, denn das ist denen eigentlich auch so richtig, das ist das Militär wortwörtlich vergraben da ungefähr.
Ah.
Und das hat dann nämlich noch größere Auswirkungen, dann wird das nämlich so eine Art, ja richtig, Weltgefahr, also für die Gefahr, für die ganze Weltuntergang mäßig so ungefähr. Und okay. Das klingt jetzt sehr ja, heftig und also, so gefährlich, aber das hat halt diesen Stil des Actionfilms. Also man ja. hat halt nicht, denkt nicht so jetzt an die Wirklichkeit, was da alles momentan eben passiert, sondern man ist halt so wirklich, man sitzt im Kino und sitzt vor der Leinwand und sieht ja. dann eben den McGregor und sein Team, die kriegen das schon irgendwie hin.
Also. Ja, natürlich.
Und das macht das eben auch wirklich aus. Auch dieses Actionreich ist auch wirklich gut ja rübergekommen. Also im Film ist es ja so, dass ganz viele Schnitte sind und dann geht es ja. eben ganz schnell. Und ja, dieser James Patterson hat halt diesen Stil, dass er wirklich ganz kurze Kapitel hat. Und dann hat man
also
doch,
wie eine Szene quasi.
Genau, wirklich so ja. Zack, zack, zack. Das Buch hat nämlich 487 Seiten und 109 Kapitel.
Oh.
Also es ist wirklich ja. so zwei, drei Seiten und dann ist das Kapitel vorbei. Also dadurch kommt man halt wirklich da so rein. Und
hat das auch ein Tempo, der
genau, hat auch an, dieses ne? Tempo und man ja, zieht ja. da wirklich mit. Und das ist wirklich so... ja, sowas, was ich eigentlich sonst gar nicht lese.
Ach,
aber das hat mich so richtig mitgerissen. Also das war wirklich sowas, was ich auch für den Sommer eben so wirklich ja. empfehlen kann.
Ich finde auch manchmal so Popcorn-Kino, so in Anführungsstrichen, das mag ich bei Fantasy zum Beispiel auch manchmal ganz gerne, wenn es einfach nur super spannend ist und es passieren ganz viele Dinge und ja. man kommt irgendwann an so einen Punkt, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, so ist das jetzt ein gutes Buch, ist das literarisch wertvoll, sondern man ist einfach in der Geschichte drin und will einfach wissen, wie es ausgeht.
Ja,
so.
Genau.
So ein bisschen finde ich, wie wenn man früher als Kind so Bücher gelesen hat oder ja. als Jugendliche. Da hatte, also bei mir war das zumindest so, ich hatte nie diesen Blick so, ist es jetzt ein gutes Buch oder so? Ich wollte
Nein,
halt nur, solange es spannend
nicht.
War und so,
genau.
war alles gut.
Ja.
Und ich finde, manchmal haben so, gerade so Krimis oder Fantasy haben das so, dass die einen wieder so an diesen Punkt kriegen, wo man nicht mehr darüber über das Buch nachdenkt, sondern einfach nur liest.
Ja. Das finde ich schon super. Das ja nicht immer alles realistisch nachvollziehbar ist, sage
ja.
ich mal. Ne? Aber das macht es ja auch aus dann, dass es die Spannung hält sozusagen.
Ja.
Ne?
Genau, das ist dieser ganz... große Kontraste eben, dass man wirklich so ein Buch hat, wo man sich einfach hinsetzt und dann wegliest und dann
in diesem Fall, so wie du das beschreibst, hast du gleich Bilder im Kopf.
Genau, wirklich.
Man hat ich hatte auch, bei mir lief jetzt gerade auch direkt der Film. Hat er, unser Actionheld, er hat doch bestimmt romantische Allüren mit seiner Teamkollegin da.
Ja.
Ne? Ja, siehst du? Ich wusste es. Ich habe es direkt vor mir gesehen, genau. natürlich.
Genau, das gehört natürlich auch dazu. Und es gab auch Interviews mit dem James Patterson und der Witwe von Michael Crichton. Ja. Und die durften noch nicht richtig verraten, ob da was genau geplant ist. Aber es sieht so aus, als ob da wirklich so ein Film dann...
dann müssen Serie wir den natürlich auch gucken.
Genau, dann werden wir berichten,
ich
wie das...
Ich sehe euch schon. Popcorn, Kino.
Ja, genau, wirklich so ein richtiger Sommer-Thriller zum Weglesen und Kopf aushalten und einfach...
Wunderbar.
Einfach nur, dass die Fetzen fliegen.
Ja.
Ach.
So, Carola, was hast du?
Ja, das ist irgendwie gar nicht abgesprochen gewesen, weil das Nico heute ein Buch vorstellt, das quasi auf Hawaii spielt. Denn das Buch, das ich mitgebracht habe als meine zweite Empfehlung, heißt Fünf Winter. Ist von James Kestrel. Ich habe hier noch das Hardcover liegen. Es ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Es ist aber auch gerade als Taschenbuch erschienen. Und das ist vielleicht ja auch genau das Richtige für den Rucksack oder das Reisegepäck schlechthin. Und das geht in Hawaii los.
Mensch.
In Honolulu. das Buch ist, die Geschichte ist übersetzt von Stefan Lux. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die man nicht vergisst. Ich habe die schon vor einer ganzen Weile gelesen und habe jetzt nochmal so reingelesen, damit ich mir die Geschichte nochmal ein bisschen ins Gedächtnis rufe, weil ich finde, das ist so ein Buch, das kann man lesen, das ist ganz viel drin. Da ist Geschichte drin, da ist Krimi drin, da ist auch ein bisschen Liebe drin, aber nicht kitschig und nicht übertrieben. Aber das ist so ein packendes Buch, da fliegt man auch so durch die Seiten. Es verwebt nämlich Zeitgeschichte, zeitgeschichtliche Ereignisse, die wirklich passiert sind. Wie gesagt, es geht in Hawaii los. Es geht dann in die Metropole Hongkong und nach Tokio. Aber es spielt im Jahr 41. Und es geht um einen Polizisten, John McGrady, der so ein bisschen eigenbrötlerischer Detektiv ist beim Honolulu Police Department. Der ist schon 5 Jahre dabei und jetzt bekommt er seinen ersten Mordfall. Sein Vorgesetzter, Captain Beamer, beauftragt ihn. Und der mag seinen Polizisten, seinen Detective McGrady nicht so wirklich, weil der hat das College besucht, der war bei der Army und das sind sowieso die harten Jungs, sagt man sich. Und vor allen Dingen ist er Captain, genau wie Captain Beamer, aber eben bei der Army und das ist irgendwie eine ganz andere Nummer. Und er beauftragt aber McGrady jetzt, diesen Mordfall, den er gerade gemeldet bekommen hat, mal anzuschauen. Denn dieser Mord ist auf einem Grundstück passiert, mit dessen Grundstücksbesitzer der Captain ganz eng befreundet ist. Und er will das eigentlich erstmal alles so ein bisschen unter dem Deckel halten. McGrady fährt also dahin und kommt an diese Hütte, wo der Tote sein soll. Er findet dann aber gleich 2 Leichen. Und das ist 2 Autostunden von Honolulu entfernt, so ein bisschen abgelegen. Und auch finstere Nacht, also sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Ja. Und was er davor findet, das lässt einen schon beim Lesen den Atem stocken. Ich werde das hier jetzt nicht genau erzählen. Das muss man wirklich lesen. Also 2 Leichen, sehr zugerichtet. Und das eine ist ein weißer Amerikaner und das andere ist eine junge Frau, eine Japanerin. Und wenn man weiß, dass zur damaligen Zeit es schon, also das allein ist schon eine ziemlich brenzlige Geschichte, könnte man sagen, aber wenn man weiß, und das musste ich dann auch erstmal recherchieren, ich mache das gerne, wenn ich so historische Ereignisse in den Büchern finde, dass ich das dann nochmal google. damals herrschten schon unglaubliche Spannungen zwischen USA und Japan. Gut, dann wird bei der Obduktion des Jungen, des ersten Opfers, festgestellt, das ist der Neffe des Admirals, des Oberbefehlshabers der Pazifikflotte.
Oh.
Das Ding nimmt also schlagartig
ganz andere Ausmaße an
und erhält natürlich auch die höchste Priorität. McGrady soll eigentlich seinem Captain in allererster Linie Meldung erstatten, aber der Admiral, Armee, kann man sich vorstellen, jetzt sitzt McGrady zwischen allen Stühlen. Dazu kommt, dass es noch ein drittes Opfer gibt an der Hütte, nämlich als McGrady zum zweiten Mal zur Hütte gekommen ist, war da ein Mann, der scheinbar versucht hat, alle Spuren zu verwischen. Es gab einen Schusswechsel und McGrady hat diesen Mann erschossen. Der liegt natürlich auch auf dem Obduktionstisch, von dem man aber noch nicht weiß, wer er ist, weil irgendwie nichts gefunden wurde. Weder in dem Auto, mit dem er da hingekommen ist, weil das, wie gesagt, in der Valla Pampa liegt da hinten irgendwo, und noch hat er irgendwelche Papiere bei sich, also ganz mysteriös. Der Captain setzt ihm auch gleich einen Kollegen an die Seite, der dafür bekannt ist allerdings, dass er auch Geständnisse schon mal aus Verdächtigen herausprügelt. Also nicht so ganz ohne sozusagen. Und von da an, und das passiert auf den ersten Seiten, was ich jetzt hier erzählt habe, da ist noch die Obduktion, die ist noch sehr genau beschrieben, das macht aber echt Spaß, darf man ja fast gar nicht sagen. Aber super gut gemacht. Super gut gemacht. Echt ganz grandios. Und dann nimmt das Ding richtig Fahrt auf. Es wird dann sehr schnell es gibt dann noch einen Toten. Auch eine ziemlich zugerichtete Leiche mit ähnlichen Spuren. Und dann wird sozusagen auch gleich ein Verdächtiger ausgemacht. Aber der entkommt. Der entkommt per Flugzeug nach Honolulu. Und dann geht's los. Ich sag euch, das ist so rasant dann und so toll gemacht. Richtig gut. Ich werde euch nicht alle Einzelheiten verraten. Ihr müsst dieses Buch wirklich lesen und dann von Hawaii nach Hongkong und nach Tokio und wieder zurückreisen und diesen coolen Polizisten begleiten. Der wächst einem wirklich ans Herz. Weil der hat auch so seine Eigenart, aber das ist so gut gemacht und das ist mal nicht so zerstörerischer Trunkenbold. Selbstzerstörerischer Trunkenbold, ja. Sondern es ist einfach ein richtig cooler Detektiv, der so einfach ja, sein Ding macht und nicht locker lässt. Und das wissen auch alle Beteiligten, die wollen, dass der Fall gelöst wird, aber auch die wissen das, die wollen, dass der Fall nicht gelöst wird. Und James Kestrel schafft es wirklich von Anfang bis Ende so eine Spannung zu halten, dass man wirklich bis zum Schluss mit diesem Mann, mit diesem Polizisten mitfiebert. Unglaublich gut gemacht, ganz geschickt. Und was mir so gut gefallen hat, ist eben dieses Zeitgeschichte und Krimi in einem und ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen kommen da auch Frauen drin vor.
Ein bisschen Romantik.
Reicht nicht immer an eine Liebesgeschichte ran. Aber es ist wirklich, es gehört einfach dazu und es macht das Ganze wirklich nochmal einen Tucken. Ja, so, gibt dem so ein bisschen so eine Prise. Das hat mir gut gefallen. Also ein ganz tolles Buch, Fünf Winter, James Kestrel. Und auch das Taschenbuch jetzt schon auf dem Markt. Und ich weiß, dass James Kestrel dafür auch sehr viele Auszeichnungen bekommen hat. Also absolut verdient. Ein ganz grandioser Krimi. Den Edgar Award 2022 zum Beispiel. Sehe ich gerade, steht hier oben drauf.
Ach ja.
Also Preise gibt's heute.
Preise.
Aber Janina, du hast jetzt was ganz anderes.
Jetzt kommt wieder eins dieser Bücher, die prädestiniert dafür sind, dass ich die gut finde. Und zwar ist es ein schweres Buch, ein trauriges Buch. Ein Buch mit einem wichtigen Thema. Das sind ja so meine Liebsten.
Ja.
Und zwar habe ich mitgebracht von Hanna Proterus Mein einziges Zuhause. Ist gerade erschienen bei Ullstein und wurde aus dem Finnischen übersetzt von Elina Kritsukart.
Schöner Name.
Ja, ne? Habe ich auch direkt gedacht. Was für ein cooler Name. Auf jeden Fall, es ist ein Buch, das sehr starke autofiktionale Züge hat, sage ich mal. Also es ist ihre eigene Geschichte, die sie aufschreibt. Die Geschichte beginnt in Paris. Zu dem Zeitpunkt ist sie bereits erwachsen, hat drei Kinder und sie begibt sich nach Paris, um ja so ein bisschen ihre Familiengeschichte und ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und um aber auch mit sich selber so ein bisschen ins Reine zu kommen. Mhm. Damit beginnt diese Geschichte und dann erfahren wir quasi in so kleinen Szenen, in Rückblenden, was damals alles so passiert ist in ihrer Familie mit ihr und ihrer Schwester und auch ihrer Tochter. Sie wächst nämlich in einer Familie auf, die sehr, sehr streng ist, die sehr stark auf den Schein nach außen bedacht ist, die sehr perfektionistisch ist. Dreh- und Angelpunkt ihrer Kindheit ist eigentlich der Vergleich. Und zwar mit allen und aber auch insbesondere mit ihrer Schwester. Also sie vergleicht ihre Körper, sie vergleicht das, was die Schwester gut kann und sie vielleicht nicht. Und ja, besonders dieses Vergleichen der Körper ist so das ganz große Ding. Denn die Schwester entwickelt eine Magersucht. Und das stürzt diese Familie natürlich in eine absolute Tragödie. Ja. Alle versuchen, ihr irgendwie zu helfen. Und auch Hannah versucht, das Ganze zu kompensieren, indem sie wahnsinnig viel isst. Und ihre Schwester quasi versucht, dadurch zu motivieren, mehr zu essen. Und wie sehr das dann aber auch ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper stört, das arbeitet sie halt erst viel, viel zu spät auf. Das ist einer der großen Hauptpunkte. Dann erfahren wir aber auch, wie sie heiratet und Kinder bekommt und wie auch ihre Tochter eine Magersucht entwickelt. Hm. Das heißt, sie erlebt quasi, muss zweimal dasselbe durchmachen, was natürlich für sie wahnsinnig schrecklich ist. Und ja, das Ganze aufzuarbeiten und ins Reine zu kommen damit, was das mit ihr und ihrem eigenen Körperbild auch gemacht hat und was das auch vielleicht, was auch Dinge waren, die sie sich selber nicht eingestanden hat über ihr Verhältnis zu ihrem Körper. Das ist so der ganz große Aufhänger dieser Geschichte. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Thema. Es ist auch, ich finde, es ist großartig geschrieben. Also ganz, ganz tolle Formulierungen, die sind so ein richtiger Schlag in die Magengrube manchmal. Also man liest so einzelne Szenen und Kapitel und dann legt man das Buch so kurz weg und denkt sich so, boah, die arme Frau, was die echt ausgehalten hat. Also sprachlich schön, thematisch natürlich schrecklich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß man ja aber von Anfang an, dass sie diesen Prozess der Heilung ja gerade auch irgendwie begonnen hat. Und das ist auch, ja, ihr eigentlich ihr allergrößter Wunsch, irgendwie zu versuchen, aus diesem Kreislauf dieses Traumatas, dieser des Körperhasses, was ja in ihrer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, das irgendwie zu durchbrechen. Und ich fand es total beeindruckend, wie gesagt, toll geschrieben. Es ist kein Sommerschmöker, ich lese es mal kurz weg, Buch. Aber ich fand es so toll und deshalb wollte ich es euch doch mal ans Herz legen. Weil wenn ihr mal Bock auf sowas habt, dann auf jeden Fall das. Weil ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es geht sehr in die Tiefe, in ihre eigene Psyche und es ist wirklich wunderbar geschrieben und man fühlt so richtig mit ihr mit. Mhm. Ja, also fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Hannah Proterus, mein einziges Zuhause. Kein einfaches Buch, aber ein sehr, sehr gutes.
Wir machen das ja öfter so. Wir haben auch manchmal oder oft schwere Themen. Das sagen unsere Kunden ja auch ganz oft. Sie haben ja hier nur schwer, sie können ja nicht Wohlfühlbuch.
Ja.
Sind ja auch meistens so diese Themen, die einen dann so reinziehen, die einen beschäftigen auch.
Ob das so lange nachdem gesellschaftlich das Buch fertig ist, dann so begleiten, wo man noch ganz viel drüber nachdenkt und auch recherchiert und so. Ja. Fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Ja, so geht es mir dann auch immer. Ja. Dann, die Geschichten bleiben lange im Kopf und wenn man dann mal wieder reinliest, irgendwas etwas später, hat man die sofort wieder präsent, von als wenn man die erste Seite und die letzte gerade zusammengelesen hat.
Ja, genau so.
Das sind so Bücher,
Genau so ein Buch ist das.
Ja, die man nicht vergisst.
Ja.
Und die sollen einfach mal alle lesen.
Genau.
Fertig.
So.
So, jetzt gibt es einen schwierigen Übergang.
Jetzt bin ich gespannt.
Nichts mit Lockerflocken, Übergang.
Genau, Übergang ist ein bisschen schwierig jetzt von dem einen Thema zum nächsten. Denn jetzt ist wieder Action angesagt. Und zwar aber so Mafia-Thriller-mäßig. Also, und dann ist von Don Winslow der dritte Teil der City on Fire-Trilogie erschienen. Und zwar, der heißt jetzt City on Ruins. Aber ich konnte jetzt ja schlecht einfach den dritten Teil erklären. Dann weiß man ja nicht, worum es überhaupt geht. Genau, der erste heißt City on Fire, spielt in Amerika und zwar in Providence. Das liegt in Rhode Island, also ist auch 1986. Und Providence liegt im Grunde zwischen New York und Boston. Und in New York ist die italienische Mafia sehr aktiv und in Boston die irische Mafia. Und in Providence dazwischen ist im Grunde sind beide aktiv, aber in nicht so in großer Art und Weise, also nicht so mächtig. Aber sie haben sich so ein bisschen miteinander abgesprochen, also dass sie alle, sie haben ihre Gebiete und bekämpfen sich im Grunde nicht. Sie sind auch regelrecht befreundet. Beispielsweise einer der Iren ist Danny Ryan, der auch eine der Hauptpersonen dann ist. Und er ist eigentlich auch schon so mittlerweile der Meinung, er möchte eigentlich aus diesem Leben raus. Also er möchte nicht mehr dieses legale Leben leben, sondern möchte vielleicht auch in der Zukunft auch mit seiner Familie dann selber irgendwie da rauskommen. Aber das kommt natürlich ganz anders. Denn die Familien treffen sich auch jedes Jahr zusammen, es dauert glaube ich mehrere Tage, wo sie dann am Strand sind und dann irgendwie grillen und baden und so irgendwie feiern. Und da kommt es zu einem, Vorfall. Denn das Ganze ist auch so ein bisschen an die Ilias von Homer angelehnt.
Ah.
Und jetzt kommt Helena von Troja. denn das ist die neue Freundin von einem der italienischen Mafia. Und da kommt es dann zu einem Übergriff, denn einer der irischen Mafia begrapscht dann diese neue Freundin. Das ist ja schon sowieso ganz furchtbar. Aber dann, dass es eben auch noch von einer anderen Familie der neue Freund ist, dann müssen die natürlich darauf auch reagieren. Und überreagieren. Also die reagieren dann extrem heftig, dann wird er eben verprügelt, aber fast halb totgeschlagen. Also er landet auch im Krankenhaus und wäre beinahe gestorben. Und theoretisch könnte man dann sagen, okay, jetzt irgendwie haben sie sich dann so geeinigt. Also, aber das kommt natürlich noch schlimmer, denn, oder was heißt schlimmer? Aber die Freundin besucht ihn dann im Krankenhaus und verliebt sich dann in ihn.
Mamma mia!
Das macht das dann natürlich nochmal extrem.
Katastrophe vorprogrammiert.
Genau. Weil jetzt sind natürlich dann die Italiener auch wieder irgendwie, wie sollen sie darauf reagieren? Aber das ist eben wirklich richtig gut gemacht in diesem ersten Teil, wo das dann eben, anfangs sind sie noch Freunde, also regelrecht Freunde, aber dann eskaliert das immer mehr. Also dann eine Sache kommt zur nächsten und dann müssen die anderen eben wieder reagieren und die anderen, also immer so ein Hin und Her. So ein Auf,
kein Ende.
Genau. Und Genau. Und dieser Danny Ryan ist da eigentlich mittendrin und eigentlich wollte er ja ursprünglich raus da aus dem Ganzen. Ja. Aber das daran ist jetzt ein Ding nicht mehr zu denken, weil es sterben natürlich auch viele und dann muss er, wird dann so ein bisschen in diese Rolle gedrängt. So, jetzt muss er da irgendwie das organisieren.
Das
er kommt wirklich zu einer Katastrophe nach der anderen am Ende des ersten Romans eben. Mhm. Und dann muss man auch unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil dann am Ende wusste man, okay, jetzt sind so viele Tote und so, wie klappt es denn weiter? Wie kommt er denn da jetzt weiter im zweiten Teil? Jetzt kommt im zweiten. Genau, da muss man immer so ein Jahr drauf warten, das war nämlich immer ganz furchtbar. Und im zweiten Teil geht es dann nämlich nach. Ich versuche jetzt das so zu formulieren, dass ich nicht zu viel verrate, ja. Dass er dann nach Kalifornien geht, um so, will so ein bisschen Gras über diese Sachen, die im ersten Teil passiert sind und die er auch getan hat, wachsen zu lassen. Und sie versuchen so eben so ja nicht aufzufallen. Das klappt natürlich überhaupt nicht dann. Denn das Lustige ist auch, dass im zweiten Teil ist er in Kalifornien, auch in Hollywood, dass ein Barkeeper aus dem ersten Teil, der hat an Hollywood diese Geschichte verkauft, was dann eben da mit der Mafia,
Mafia passiert ist.
Genau. Und diejenigen also von Danny Ryans Gruppe, die kriegen das so ein bisschen mit, ihr Leben im Grunde verfilmt wird.
Mhm.
Und die wissen jetzt erstmal nicht, wie sollen sie damit jetzt umgehen. Und dann überlegen sie, sie müssen ja auch irgendwie da Geld dran verdienen. Also ist ja ihr Leben. Und irgendwie müssen die damit rein. Und zwei aus seinem Trupp, die bieten sich dann als ihr Berater an. Also sie kennen sich da mit ihr aus, ist ja auch ihr Leben.
Ist ja ihre Geschichte.
Dann sind sie da mit bei diesem Film eben. Und das eskaliert eben auch so ein bisschen, weil sie dann natürlich immer mehr haben wollen. Also es ist dann und immer mehr Mitspracherecht. Und okay, jetzt bei Danny Ryan kann ich jetzt, glaube ich, nicht verraten.
Ja, das ist der zweite. Was passiert denn dann im dritten?
Genau, das mit Danny Ryan, was er dann da in Hollywood macht, das verrate ich nicht, weil das ist sehr groß. Also weil da eskaliert das eben auch sehr. Und im dritten geht es dann von Kalifornien nach Las Vegas.
Ui.
Und das ist eben wirklich dieses Finale des Ganzen. Ja. Und ist wirklich schwer. dann kommen eben neue Probleme hinzu, weil es in Las Vegas natürlich dann andere Probleme
ganz
gibt als
mit
dem Glücksspiel und den Casinos. Und da sind dann eben auch unterschiedliche Familien, die das dann eben auch unter sich aufgeteilt haben. Mhm. Und da mischt er dann natürlich auch mit. Und dann kommt natürlich auch die ganze Vergangenheit aus den ersten beiden Teilen.
Ist natürlich auch
wichtig. Holt ihn dann so ein bisschen da ein und da muss er dann eben auch wieder ran, so ungefähr. Also so von einem ruhigen Lebensabend ist
also
da nicht...
Also Aufstieg hat nicht geklappt.
Genau. Und
Man muss die der Reihe nachlesen.
Genau, man muss wirklich sagen. Also es baut auseinander aus und man will dann auch wirklich wissen, wie geht's weiter. Wie schafft Danny Ryan, ist der jetzt von einem Problem zum anderen? Dann,
ist der dritte denn ein würdiges Finale, würdest du sagen? Ist das eine schöne, runde Trilogie? Weil manchmal hat man das ja bei Buchreihen, dass man so sagt, ach, der zweite war es nicht so, aber der erste und der dritte war gut.
Das würde ich schon sagen, weil das eben auch so ein bisschen das alles nochmal zusammenbringt. Also im ersten passieren natürlich diese ganz großen Sachen, dann im zweiten ist die Frage, wie man damit umgeht und im dritten wird alles nochmal so aufgearbeitet und eben...
Quasi der Abschluss.
Genau, wirklich ein würdiger Abschluss und genau, ich muss auch noch sagen, das soll auch verfilmt werden. Also,
es klingt auch prädestiniert für so eine Serie auf HBO.
Genau, also dann bin ich schon gespannt im zweiten Teil, wo sie dann ja im Grunde den ersten verfilmen, wie sie das denn im
Inception.
Genau, das ist irgendwie doppelt dreifach ungefähr. Das ist wirklich so eine spannende Trilogie, wirklich zu empfehlen, so richtig für den Sommer, dann so ein Weglesen. Also einfach mal mit dem ersten anfangen und dann können Sie ja sehen, wie gut er ist. Und dann
will man wissen, wie es weitergeht.
Genau, am Ende muss man dann wirklich weiterlesen. Das ist dann das ganz Gemeine.
Also, ja. Aber kann man schon so sagen, dass du auch hier wieder bei dieser Geschichte die Bilder im Kopf hattest?
Genau, mal wirklich Bilder auch wirklich. Das erste Buch, was ich ja vorgestellt habe, war immer so dieses Action. Und hier ist halt wirklich dieses Mafia-Geschichte mit den Leuten, wie sie damit auch, wie das auch ihr Leben dann beeinflusst. Also sie haben ja auch selber Familien und wie das dieses kriminelle Leben dann auch auf das Private dann Einfluss nimmt.
Also ja, cool.
Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr
ganz unterschiedliche
Buchtipps. Ich würde sagen, Nikos letzte Empfehlung, das ist wirklich was da für den Kopf zu tun.
Ja.
Vielleicht schon mal die Hälfte der Wäsche zu draußen lassen.
Genau.
Auf jeden Fall haben wir, ich denke mal, querbeet wieder was dabei. Vielleicht nicht unbedingt so die vielen Sommerschmöker schlechthin, die man sich so vorstellt. Auf jeden Fall aber finde ich alles spannende und abwechslungsreiche Bücher.
Auf jeden Fall.
Die uns begeistert haben, Spaß gemacht haben, super unterhalten haben oder auch gepackt haben. Mhm. Kann man gar nicht anders sagen. Und damit verabschieden wir uns in den August sozusagen. Im September sind dann die lieben Buchhändlerinnen von der Schweizer Fachinformation wieder dran. Und die haben mit Sicherheit auch wieder den ein oder anderen
Knaller dabei,
ganz genau. Und ja, schaut euch die Bücher einfach mal an, bei uns oder in eurer Lieblingsbuchhandlung, wie auch immer. Habt einen schönen August,
einen schönen Urlaub, wenn ihr in Urlaub fahrt.
Genau.
Schöne Lesestunden.
Und genau, gute Unterhaltung.
Genau, wir sehen uns dann hören uns im Oktober wieder.
Genau.
Genau.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.